Ja, schön, dass ihr wieder reinhört hier bei unserem kleinen wöchentlichen Talk über den FC Rot-Weiß Erfurt. Mit dabei ist nicht wie immer, sondern wie nicht immer Benny, der im Urlaub weilt und gerade in der Karibik rumschubbert. Mit Karibik ist aktuell Norwegen gemeint. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt da eine sehr schöne und vor allem sonnige Zeit. Er hatte mir ein kleines Audio-File geschickt, wo er tiefer klingt, weil Handys einen tiefer klingen lassen oder so. Ich weiß es nicht. Genau, dass er auch mal seine Eindrücke hier schildert. Das würde ich euch jetzt auf eure wohlgeformten Ohren geben und dann würde ich nochmal kurz selber auf die Tore eingehen. Ihr habt es ja im Titel gesehen, es wird dann nächste Woche eine zweite Folge geben. Unsere Jubiläumsfolge, da gibt es dann Teil 2 des Derbys. Ja, vielleicht dann auch mit einem schönen Thema dann danach oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Nur negativ ist, ja, macht dann auch irgendwie wenig Spaß natürlich. Deshalb viel Spaß mit Bennys Sicht des Spieles. Und danach bin ich dran. Bis gleich.
Ja, Grüße aus Norwegen an alle. Ja, wir gehen mal ganz kurz drauf ein, ja, um kurz eine Spielanalyse zu machen. Wir sind ja quasi echt angeschlagen hingefahren. Wir hatten ja gar nichts zu verlieren. Ich finde, wir sind gut gestartet in die Partie, also es war recht ausgeglichen gewesen und man hat halt gemerkt, dass beide Teams da auf jeden Fall nicht verlieren wollen. Dann hast du dann auch irgendwo schon das 1-0, was natürlich durch einen Freistoß dann passiert ist und in so einer Situation sieht der Torwart immer schlecht aus. Ja, dann muss halt einer zwischen Tor und Mann stehen und den Ball da irgendwie noch verteidigen und das ist wieder nicht passiert und das haben wir schon so oft angekreidet. Also es sind so kleine Fehler und dann rutscht da halt Schelle durch die Beine und ja, dann steht es halt 1-0. Das sind Tore, die halt einfach fallen, weil sie schlecht verteidigt sind von der kompletten Defensivarbeit. Ja, dann muss ich gerade überlegen, weil ich mir alles aus dem Kopf herleite. Dann war, glaube ich, Halbzeit und dann kam das 2-0 durch den Bock. Ja, also Zeller spielt den Ball natürlich extrem scharf zu Schelle rüber und er lässt ihn abprallen und spielt dann, will dann quasi den Querpass auf die andere Außen spielen und das ist natürlich genau falsch. Er hätte irgendwie mit einem Außenriss zumindest den Ball wegspitzeln müssen. Das hat er in dem Fall nicht gemacht. Da gebe ich Zeller aber eine Mitschuld, weil so quer zu passen, so scharf, dann auch noch nicht flach, sondern der Ball ist ja wirklich mehrfach aufgesprungen. Wieder eine schlechte Defensivarbeit, also von beiden. Das darf halt da einfach nicht passieren. Das sind Fehler, aus denen da gelernt werden muss. Ich weiß, wir können es dann wahrscheinlich nicht mehr hören, aber so ist es am Ende. Ja, dann machen wir das 2-1. Dachte, okay, jetzt kommen wir nochmal ran. Am Ende wird es wieder ein 2-2, wie wir schon vorausgesagt haben. Ja, zwischendurch noch die Szene mit Tairola, da hätten wir Elfmeter kriegen müssen. Wurde da nicht gepfiffen, aber ja, auch Schiris machen Fehler. Ja, dann das 2-1 von Weinhauer dann super reingepasst von Lehmann. Ich weiß jetzt gar nicht, wer durchgelassen hat. Ein Erfurter Spieler hat durchgelassen und Erik macht dann das 2-1. Ja, im gefühlten Gegenzug nach Anpfiff das 3-1. Und das ist eigentlich so für mich so, das 3-1 ist für mich das schlimmste Tor, was in dem Spiel passiert ist. Denn das war quasi der Knockout gewesen. Weil hätte Löder, wäre er da nicht so freigestanden, dann denke ich, hätten wir das Spiel vielleicht sogar nochmal kippen können wie letzte Saison. Ja, ist leider nicht passiert. Hier Schelle machtlos, wieder schlechte Defensivarbeit. Ich will hier in dem Spiel aber auch nochmal unsere schlechte Offensivarbeit betonen, was sich ja auch die ganze Saison schon durchzieht. Wenn du vorne keine Tore machst, frisst du die irgendwann hinten. Und darauf guckt halt einfach in der Saison auch niemand. Alle reden die ganze Zeit über Schelle und die Defensivarbeit, aber diese Saison, was uns die letzten zwei Saisons stark gemacht hat, die Offensivarbeit, die lässt irgendwie jeder in der ganzen Debatte außer Acht. Der letzte Punkt, den ich nochmal kurz ansprechen will, ist natürlich diese ganze Pyro-Geschichte und so. Ich kann das nicht verstehen. Das ist für mich irgendwo auch unehrenhaft, auch wenn ich mir damit keine Freunde mache, aber man schießt einfach keine Raketen auf Menschen, wo am Ende sogar auch noch Kinder sitzen. Das ist ja gerade das Schlimme, auch in den Medien. Das geht einfach nicht. Dann, ich weiß nicht, wo das ganze Thema hin ist, sich einfach danach zu treffen und die Allgemeinheit rauslässt. Also da nehme ich diese ganzen Zeiser-Fans genauso damit rein zu dem Statement. Und ich meine, wir gehen da nächste Woche nochmal dann näher drauf ein, weil jetzt ist ja auch eine Pause. Wir haben ja jetzt nächste Woche kein Spiel. Ja, also ich denke, das kann ich auch unterschreiben, was der ganze Verein und der Vorstand und der Fanrat so von sich gegeben haben, dass das einfach ein No-Go ist. Also, was soll das? Das ist so. Naja, wir gehen nächste Woche nochmal drauf ein. Ja, dann endet das Spiel 3-1. Wir hatten nichts zu verlieren, haben aber irgendwie dann doch alles verloren. auf einer ganz komischen Art und Weise, so fühlt es sich zumindest an. Ja, ich hoffe, die Strafen wären nicht so hoch. Ich hoffe, die werden belangt, die halt letztlich die ganze Zeit diese Raketen geschossen haben und so. Also nochmal als kurzes Zwischenstatement, Pyro ist geil, aber es darf niemals die Hand verlassen, weil halt letztlich andere gefährdet sind. Und wenn da noch Kinder dabei sind, dann ist das natürlich, das muss einfach dann strafrechtlich verfolgt werden. Ja, sonst schöne Grüße aus Norwegen und wir hören uns nächste Woche. Alles Gute für euch, bis dann.
Ja, ich kann da Bennys Ausführungen nur bekräftigen, also Pyro werfen oder generell, habe ich auch schon in zig Folgen gesagt, ich bin auch kein Böller-Fan, weil die knallen laut, kriegst du Knalltrauma, bringen keinem was. Ja, die sind ja auch lauter als jetzt ein normaler, weiß nicht, Silvester-Böller, sind ja so die Polen-Dinger oder wie auch immer, ist ja egal. Kein Fan von, geht gar nicht, das irgendwo hinzuwerfen und gut, das ist... Da gehen wir vielleicht nochmal schrittweise zu allen Vorkommnissen, ein bisschen chronologischer würde ich jetzt mal sagen, in der nächsten Folge drauf ein, weil das ist, würde hier den Rahmen sprengen und das ist auch alles zu viel und ist auch schöner dann, wenn Benny mit dabei ist, dann kann man da auch ein bisschen diskutieren und es ist nicht so ein monotones vor mir hin Gerede. Ja, ich würde nochmal kurz aus meiner Sicht das Spiel schildern, also es war ja das Thüringer Derby vor 2500 Zuschauern, also ausverkaufte Hütte dort, die irgendwie noch nicht fertig geworden ist, wollte man schaffen zum Derby, aber irgendwie hat man das nicht auf die Reihe gekriegt, aber ich glaube, das war ja bei unserem Stadion auch so, dass da immer Verzögerung gab, deshalb ist man dann nicht alleine in der Thematik bauen, das ist ja in Deutschland ein sehr vernachlässigtes Thema. Stichwort Wohnungen, wir kommen jetzt zur Sozialpolitik. Nein, keine Sorge. 1500 Auswärtsfans, es gab eine schöne Choreo, ne? Thürings echte Liebe und dann Attacke und dann hier der Kerl da mit den zwei großen Pyros in der Hand sozusagen. Auf der gegnerischen Seite gab es auch halt diese Rauchbomben zu Rauchtöpfe. Ich weiß es immer nicht, eine Bombe ist es ja nicht. Zur Einstimmung auf das Derby, also es ging stimmungsvoll los. Was nicht so gut losging, war dann das Gegentor. Davor passierte nicht wirklich viel, also Erfurt stand relativ tief, aber gut, das ist jetzt auch schwierig, man wollte ja das Derby absagen, der Verband sagt aber nö, wahrscheinlich hat der Verband einfach da keine Lust, sich mit der Polizei und weiteren Thematiken zu beschäftigen, um dann die Polizisten alle abzuziehen und dann wieder zum anderen Datum dahin zu schicken, ich weiß es nicht, also bei anderen klappt das auch, bei Erfurt irgendwie nicht, deshalb wurden auch einige Spieler anscheinend wieder gesund geschrieben, die eigentlich noch krank geschrieben waren, klingt alles irgendwie so halblegal, ich kenne mich da im Arbeitsrecht nicht aus, aber das sind alles Vorzeichen, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass dieses Derby einen Auswärtssieg sehen könnte. Also sprach gar nichts dafür, meine ich. Also 21. Minute ging auch schlecht los. Also ein Freistoß von Petermann, Halili, vielleicht noch mit zwei Haaren dran, vielleicht auch nicht. War auf jeden Fall recht frei vom Tor und ja, so schlug der Ball ein. 1:0 für den Gegner. Dann gab es noch einen Schuss, den habe ich mir nicht notiert, weil er irgendwie 4 Meter drüber geht. Das ist für mich keine Chance, deshalb ignoriere ich sowas. Gefährlich war es dann erst wirklich in der 45. Minute, kurz vor Abpfiff, eine Mergel-Ecke, die Hairola einfach kurz und knapp leider drüber köpfte. Also war die beste Chance eigentlich fast schon. Ja, und dann in der Nachspielzeit ein Löder-Schuss von rechts, ja, so rechts schräg, fast schon im Grätschen. Schell hat den gut pariert. Dann ging es los in die Pause, zum gemütlichen Pausentee in der Halbzeit. Ja, dann ging es wieder aufs Spielfeld. Dann Zeller mit einem minimal zu scharfen Rückpass, ist ein bisschen gehoppelt, aber da habe ich schon schlimmere Rückpässe gesehen, denke ich. Also Schelle kann den Ball schlecht annehmen und weiterverarbeiten und der Löder riecht da irgendwie den Braten und geht einfach halt dazwischen, schiebt locker ein. Also es ist halt ein klarer Torwartfehler, aber ich sag's auch in dieser Folge, wie in den letzten drei. Ja, wir haben kaum eine Abwehr und das wird dann alles begünstigt und dann kommt sowas dann auch leider oftmals bei rum. Das ist diese Saison so und das gilt es irgendwann mal abzustellen. Wenn man das die Saison schafft, da weiß ich, glaubt keiner mehr so wirklich leider dran. Petermann räumt dann Hairola im 16er ab, also trifft ihn klar und es ist wirklich, es gibt so keinen Elfmeter, hat man im letzten, aus meiner Sicht jedenfalls, im letzten Spiel gehabt, denn dann ist das für mich ein sehr deutlicher Elfmeter, aber irgendwie wurde der nicht gegeben, der Grund hierfür ist unbekannt. Schade, hätte man vielleicht versenkt mal einen Elfmeter, auch wenn der letztes Jahr nicht getroffen wurde. In der 62. Minute Merkel mit einem tollen hohen Vertikal, so einen schrägen Vertikalball, also auf Lehmann müsste es gewesen sein, genau, und der passt nach innen halb hoch, also war nicht ganz hoch, also eher ein flacher, flächlicher, halbhoher Ball. Weinhauer steht da in Mitte und Netz aus 5,5 Metern ein, also alles wieder offen, ne? 2-1, man ist nochmal rangekommen. Kämpferisch würde ich da jetzt der Truppe in diesem Spiel da nicht wirklich was vorwerfen. Spielerisch natürlich war es auf beiden Seiten ein recht durchschnittliches Regionalliganiveau, also auch unser Gegner war jetzt nicht die Mannschaft, die da irgendwie viel Spielerisches, außer zwei, drei Konter aufs Parkett brachte. Aber das reichte leider schon. 3 Minuten später dann Seeden vertändelt in der gegnerischen Hälfte einen Ball. Ja, der Ball kommt dann schnell zu Löder rechts außen, der alleine durchmarschiert, ohne Gegendruck dann einschiebt. Also da war man dann auch. War stand natürlich schon zu hoch, weil man in der Vorwärtsbewegung war, aber dass man dann so langsam ist in der Rückwärtsbewegung, das ist schon sehr erschreckend. Und das ist, weiß ich halt nicht, ob das dann noch Regionalliga Niveau ist, wenn solche Fehler passieren. Also die Tabelle lügt nicht. Zing. Also das ist wirklich schon katastrophal. Und ja, das war es quasi schon. Also man hätte, wäre man nicht fahrlässig gewesen, so ein 2-2 noch erzielen können, was ja auch mein Tipp war. Dann gab es die Spielunterbrechung. Die Böller sagen Leuchtraketen oder Pyro in den Block geworfen. Geht natürlich gar nicht. Dann war die Sache 30 Minuten unterbrochen. Dann am Schluss hat Lehmann noch das 4-1 von der Linie gekratzt. Also hätte noch schlimmer kommen können. Ja, die erwartbare Derby-Niederlage, kaum für die Spieler, auswärts geht überhaupt nichts dieses Jahr, wird auch wahrscheinlich nicht gehen, also das zeichnet sich dann in keinster Weise irgendeine Besserung ab, spielerisch enttäuschend und wie gesagt, Zeiss auch nicht unbedingt in einer guten Form, aber das reicht dann halt gegen so einen, ja, Stino-Gegner, würde ich es jetzt mal nennen, der da so seinen Stiefel runterspielt, das reicht halt für die aus, leider, und jetzt muss man sich natürlich Sorgen machen und in der Tabelle nach unten gucken, dass man da nicht vielleicht noch in so eine Art Abstiegsstrudel gerät, ne? Das kann sehr schnell passieren. Der Kontostand wird auch noch leerer sein. Das heißt, weniger Spieler entscheiden sich nächste Saison für den Verein. Ja, super gemacht von allen Beteiligten. Vielen Dank für gar nichts. Ja, dann weiß ich nicht, was man da noch zu sagen soll. Also alles unnötig. Keine Ahnung, vielleicht bin ich beim nächsten Mal im Sitzplatz, da ist es gar nicht entspannter oder so. Und nicht oben an der Pöbelecke da. Ja, genau. Aber das gibt es alles in der nächsten Folge nochmal aufgedröselt. Also, dass man in diesem Stadion überhaupt Fußball gespielt werden darf, Regionalliga, das ist schon nahezu kriminell, weil da keine Fantrennung irgendwie stattfindet, außer eine 10x10 Meter Plastikplane, die schnell weggeräumt wird. Also, das kann von Fantrennung und Sicherheitskonzept überhaupt keine Rede sein. Das ist bei wahrscheinlich jedem anderen Verein in dieser Liga besser geregelt. Also, da weiß ich nicht, wie das durchgewunken wurde. Wahrscheinlich kannte da jemanden einen, der einen kennt, hat gesagt, das passt schon. Aber das ist ja schon ein jahrelanges Problem dort drüben in der verbotenen Stadt. Das begünstigt bestimmte Dinge, aber natürlich rechtfertigt es nicht, dass man da irgendwelche Sachen rüberwirft. Aber natürlich hätte man das auch räumlich alles unterbinden, weiß ich nicht, können, aber vermindert, dass es man keine Chance hat, Dinge zu tun. Also man kann es baulich einschränken und das hat man nicht gemacht. Die Polizei hatte auch keine Lust, an diesem Tag zu arbeiten, sondern stand da 20 Minuten rum, bis sie alibimäßig einmal so, hey, komm da runter, so leicht an den Klamotten gezogen hat. Also es war alles von allen Beteiligten an diesem Spieltag, also unterirdisch. Es war wirklich unterirdisch. Es war spielerisch ein maues Spiel. Es waren kaum Chancen rausgearbeitet. Es war von den, Fans will ich es nicht nennen, Chaoten, einfach schlecht. Und ja, so haben wir einen rabenschwarzen Tag erlebt und wahrscheinlich der schwärzeste nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Ja, okay, hier diese Thüringen-Pokal-Niederlagen, aber das ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer hier mit der Gewaltspirale, die man hier verursacht hat. In diesem Sinne, habt trotzdem noch einen schönen Rest Mittwochabend und hört gerne dann bei unserer 50. Folge, unserer großen Jubiläumsfolge, nächste Woche rein. Vielleicht gibt es dann ja auch noch irgendwie was Nettes und mal gucken. Ich bin jetzt erstmal gleich hier im Stadion. Hat schon gelb. Arne Zeigler ist da zu Gast. Bin mal gespannt. Benny wollte erst mit, aber dann hat es ja nicht geklappt, weil er schon Urlaub hatte. Aber ich habe ja auch Urlaub. Na gut, wie dem auch sei, macht's gut. Bis nächste Woche. Kommentare und so gerne schicken. Achso, per Instagram hat uns jemand was geschickt. Hätte ich was vergessen. Jetzt noch zum Schluss. Schocki schrieb uns auf Instagram an. Grüße, das 2-0 gegen Einburg. Was dort Benny in der App angezeigt wurde, war ein Abseits-Tor. Ja, hatte ich irgendwie gar nicht, auch nicht so wirklich mitbekommen. Das ist alles zu viel. Ob es Abseits war oder nicht, letztlich nicht auflösen. Genau, keine TV-Bilder. Ja, da gab es nichts zu sehen. Und Schwarz wurde verletzungsbedingt ausgewechselt. Und ja, beim 2-2 vom Langner wurde abgepfiffen, weil der Torwart schon beide Hände am Ball hatte. Nicht aufgrund der Behinderung. Okay, gut. Dann haben wir das so nachgetragen. Dann, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.